Hallo zu einer neuen Folge von Weird History, eurem Geschichtspodcast, der euch Geschichte nochmal ganz anders präsentiert und euch hoffentlich die Geschichten erzählt, die ihr so noch nie gehört habt, im Unterricht gelernt habt oder sonst irgendwo aufgegriffen habt. Leonie und ich, wir sind alle 14 Tage für euch da und bringen euch eben genau diese Geschichten auf die Ohren.
So ist es. Und wir werden dabei auch, ich würde fast sagen, alle 14 Tage immer ein bisschen schlauer.
Ich hoffe.
Ich hoffe, weil wir uns... Ja, wie gesagt, diese Geschichten nochmal rauskramen, die sonst oft im Verborgenen bleiben und wir wissen das vorher auch nicht. Also wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir erfahren das selber auch immer erst bei der Aufnahme und deswegen bleibt es für uns genauso spannend wie für euch hoffentlich auch. Das Thema heute, das möchte ich aber schon mal verraten und zwar lautet das verbotene Bücher.
Schon ein spannendes Thema.
Finde ich auch.
Ich weiß, wir haben immer spannende Themen, aber ich muss sagen, bei verbotene Bücher...
Ja, das hat mich auch sehr gereizt.
Ja, war ja. Die Recherche auch nochmal ein bisschen anders, ne?
Ja, total. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe verdammt lange gebraucht.
Ich auch. Es gibt zu viele.
Ja.
Was wirklich krass ist. Und vielleicht auch an dieser Stelle dann schon mal vorweg, es ist natürlich auch immer noch ein super aktuelles Thema. Was ja, eigentlich 2025 nicht so sein sollte.
Nee. Und aber es ist auch ein bisschen strange, finde ich, weil ich habe auch so bei der Recherche gemerkt, gerade was so Deutschland angeht, so richtig verbotene, also richtig Verbote gibt es ja eigentlich nicht.
Nee, ja, vielleicht muss man das auch nochmal ein bisschen definieren. Vielleicht geht es auch um Bücher, die verbannt werden. Da habe ich gerade ein gutes Beispiel für, weil in den USA tatsächlich auch unter Trump, ich habe das nachgelesen, 4000 Bücher in Bibliotheken und Schulen verbannt wurden.
Wahnsinn.
Und das ist so eine krasse Anzahl, da habe ich da so viele, also ich habe ja nicht mal 1000 Bücher gelesen, aber 4000 Bücher überhaupt zu finden, die man verbannen kann, damit man keinen Zugang mehr dazu hat. Ja.
Und da, bei Trump war es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Ene-Mene-mäßig, ne? Also
ja, wahrscheinlich.
Kann ich mir vorstellen. Naja, okay, darüber regen wir uns jetzt nicht auf. Stattdessen, wie gesagt, definieren wir nochmal ganz kurz, gerade in Deutschland ist es so, dass man halt einen Index hat, wo man, oder schwarze Listen, wo man die Bücher dann eben, ja, draufpacken kann. So richtig verboten ist es dann irgendwie nicht, aber auf jeden Fall, ja, gibt es da jetzt keine krassen Regularien. Man kann halt eher sagen, von aus den und den Gründen würden wir das beispielsweise nicht Kindern empfehlen.
Erst ab 18. War das nicht damals bei Shades of Grey? Ich glaube, da war das,
kann gut
das
sein,
kam
ja.
raus, das kam ja nicht auf den Index oder so. Aber ich glaube, die Diskussion war lange, lange Zeit so nach dem Motto, muss es FSK bei Büchern geben?
Ja, oh, das finde ich auch echt Hammer. Also das ist auch wieder so eine Debatte, ne? Aber um jetzt mal weg vom FSK zu kommen, hast du so Bücher, die in deiner Kindheit... Also die irgendwie so deine Kindheit begleitet haben oder die du da besonders gerne gelesen hast?
Ja, tatsächlich. Ich habe, ich glaube, zwei auf jeden Fall, nee, drei. Also Der Wind in den Weiden habe ich sehr geliebt. Das war ja so eine Tiergeschichte an sich mit einem Dachs und einem Frosch und was weiß ich nicht. Ich kriege den genauen Inhalt nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass ich das sehr toll fand, weil ich das Buch auch so hübsch fand. Dann Das doppelte Lottchen von Erich Kästner, weil ich selber Zwilling bin und ich glaube, deswegen fand ich es auch einfach cool,
ja,
weil da sind halt auch Zwillinge auf dem Cover gewesen. Ich fand die Geschichte so, habe Sarah und mich da immer so wiedergefunden.
Ja.
Und ganz, ganz wichtig, als Reihe, die drei Fragezeichen. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, die haben mich nicht durch meine Kindheit, Schrägstrich Jugend und Erwachsensein begleitet.
Bis heute.
Bei
ja,
dir?
Spannend. Also ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich so, weil ich habe auch viel Zeit so bei meiner Oma verbracht. Also dazu muss man nicht wissen, aber ich erzähle es gerne. Meine Eltern sind auch bis heute noch Eisenbahner, deswegen waren die halt viel unterwegs und ich habe auch gerne bei Oma übernachtet. Und nicht nur dort, sondern eben auch zu Hause habe ich mich gerne mit Märchen befasst.
Märchen sind auch toll.
Total. Und ganz groß bei uns waren tatsächlich die Gebrüder Grimm.
Ach, siehst du, aber da bin ich gar nicht drauf gekommen. Weil, aber das stimmt. Märchen natürlich und Gebrüder Grimm, so ein dickes Buch hatten wir auch. Also
ja, das
hatten wir.
Ich finde, das ist ein ganz klassisches Muss. Und ich hatte auch so ganz schöne kleine Bücherchen, wo das dann wirklich so Rapunzel war.
Ja.
Oder der Froschkönig habe ich auch geliebt. Rumpelstilchen fand ich auch toll.
War immer cool.
Und das sind alles so Sachen, ich erinnere mich so gut daran. wie meine Mutter mir das abends vorgelesen hat oder auch wie meine Oma mir das vorgelesen hat und wie die dann den Frosch nachgemacht haben. Und das sind wirklich so ganz tolle Momente aus meiner Kindheit, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Und umso verrückter finde ich es, dass es tatsächlich auch die Gebrüder Grimm auf diese Listen geschafft haben.
Da würde mich jetzt, glaube ich, als erstes, wenn ich es jetzt schon vorwegnehmen darf,
ja.
In welchen Ländern?
Ja, also das Ding ist, das hat mich eigentlich am meisten schockiert, auch in Deutschland.
Ach nee,
ja.
Aber oh, siehst du, nächste Frage, zu welcher Zeit?
Ja, das ist nämlich der springende Punkt,
oder?
Das ist die Nachkriegszeit in Deutschland. Und das hat jetzt auch nicht damit zu tun, dass, sag ich jetzt mal, dass von Deutschland ausging, ne? Sondern natürlich von den Alliierten damals, die eben... Ja, die eben damals die Kontrolle ja auch übernommen haben, die 1945 nach Kriegsende eben ins Land kamen und ja, das Ganze dann, ja, wie gesagt, einfach übernommen haben. Und so kam es auch, dass sie sich so ein bisschen angeguckt haben, was haben wir denn in den Schulen und Bibliotheken? Und als allererstes ist natürlich diese ganze Nazi-Propaganda rausgeflogen. Das ist... Ich finde, das hat auch Hand und Fuß, das ist auch gut so.
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Aber eben auch Grimms Märchen.
Das ist dann schon so eine interessante Waagschale, wenn man so denkt, Nazi-Inhalte, okay. Dann machen wir einfach mal Märchen.
Ja, aber es gab zum Beispiel jetzt einen britischen Offizier, der hat damals einen Bericht darüber verfasst und der nannte diesen Bericht First Steps in Cruelty. Also die erste Schritte der Grausamkeit, könnte man es übersetzen. Und seine These war, dass diese Märchen die deutsche Jugend unbewusst auf Gewalt, Gehorsam und eben Grausamkeit geprägt haben.
Ja, jein.
Also ja, finde ich auch eine steile These.
Also ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht.
Ja.
Ne, weil vielleicht einmal... Für alle, die es nicht wissen, und ich gehe stark davon aus, dass es fast alle wissen, die Disney-Filme zeigen ja zum Beispiel bei Aschenputtel vielleicht nicht die brutalen Details, wenn sie sich die Ferse abschneidet.
Ja.
Ne? Also,
oder C. War es jetzt C?
Stimmt, jetzt C. Aber ich meine, schneidet das ihre... auf jeden Fall, die schneidet sich was vom Fuß ab, Punkt.
Genau.
Also, ja. Ich weiß, dass die Grimmschen Märchen schon teilweise sehr brutal sind.
Absolut, ja. Aber ich muss auch sagen, das verbindet man da ja gar nicht so krass mit. Ne? Das ist halt so das. Ich habe das auch nicht, also ich habe auch nicht die Fassung gelesen, wo es irgendwie darum ging, dass, weiß ich nicht, auch Rumpelstilchen irgendwie Kinder gegessen hat oder so. Also,
das sind was? Du machst dir gerade das Märchen kaputt.
Tut mir leid. Also all diese Sachen, ne? Diese wirklich grausamen Sachen oder auch Schneewittchen hat ja auch nochmal so eine ganz gruselige Geschichte, dass das hat es natürlich nicht in die Kinderbücher geschafft, die man selber vielleicht gelesen hat. Aber das war eventuell damals noch anders. Und dieser Offizier, der hat praktisch gesagt, dass es so das Fundament des Nationalsozialismus gelegt hätte. Es war eben so, dass in den Besatzungszonen die Märchen von den Gebrüder Grimm zeitweise auch gar nicht mehr neu aufgelegt werden durften. Und der US-Historiker Louis Snyder, der schrieb später, dass die Märchen im Sinne von Disziplin und Autoritätsglauben gelesen wurden. Also so Eigenschaften, die man halt wirklich nach 1945 austreiben wollte. Und wie gesagt, für mich ist das alles so krude, weil ich habe diesen Blick nicht auf Grimms Märchen.
Nein.
Also deswegen hat mich das auch so... überrascht, dass es eben teilweise aussortiert wurde. Und wie gesagt, das war zum einen im Nachkriegsdeutschland, zum anderen Teil auch in der USA. Und das auch noch bis in den 90er Jahre.
Also krass, ne?
Lange, wirklich also, lange.
Das muss man sich mal vorstellen. Guck mal, da waren wir beide noch nicht mal geboren, Anfang 90er. Und dann waren die Grimmschen Märchen da noch verboten.
Ja, total. Und
wahrscheinlich schaffen sie es immer mal wieder drauf. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie immer mal wieder da drauf wandern.
Nee, absolut. Es gab gerade in der USA, also gerade so, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre später springen und damit ja auch über den Atlantik nach Amerika, gab es immer wieder Kritik an diesen Märchen und die gerieten immer wieder unter Beschuss. Zum Beispiel, wie wir gerade sagten, also 1990 in Kalifornien, da gab es eine illustrierte Ausgabe von Rotkäppchen und die war eigentlich so Erstklässern als Leseempfehlung mitgegeben. Die wurde dann aber entfernt, also in Kalifornien zumindest entfernt, weil, und jetzt kommst du, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen sehr typisch amerikanisch, in den Korb von Rotkäppchens Großmutter.
Ist der Wein drin?
Ja.
Nee, scheiß drauf, dass der Wolf sie frisst. Nee. Oder irgendwas. Und der Jäger ihn nachher aufschneidet und das doch auch so blutig.
Egal.
Ist. Der Wein macht es.
Ja, ist auch eine rote Farbe, aber ich hätte mich auch mehr an dem ganzen Blut gestört.
Verrückt, ehrlich.
Ja, aber auch, es geht weiter. 2 Jahre später in Florida ging es Schneewittchen an den Kragen, könnte man sagen. Denn ja, das durfte nur noch mit Genehmigung der Eltern gelesen werden. Und gut, da muss ich ehrlich sagen, den Grund, den kann ich definitiv nachvollziehen, weil da ist es ja so, dass die böse Königin den Jäger beauftragt, eigentlich Schneewittchen das Herz rauszureißen, zu schneiden.
Stimmt, sie will das sozusagen als Beweis, dass sie tot ist. Ne?
Genau, genau. Und so ist es ja tatsächlich auch in den Grimmschen Märchen eigentlich. Ne? Also wirklich super brutal. Und da hat Florida gesagt, das dürfen Kinder nicht lesen.
Mhm.
Und das kann ich auch verstehen. Also klar, ne?
Ja.
Ist jetzt schlimmer, als eine Flasche Wein dabei zu haben.
Ja, doch.
Ja, und da gibt es halt so mehrere Sachen von, ne? Also das Arizona zum Beispiel auch, da gab es auch so eine Geschichte, dass sie dann auch die ganze Sammlung von denen als problematisch eingestuft haben, weil es halt immer wieder um exzessive Gewalt, auch frauenfeindliche Rollenbilder geht und teilweise auch so antisemitische Stereotypen. Und
ja.
Das sind natürlich alles so Sachen, wie gesagt, die ich überhaupt nicht im Blick hatte, wenn es um Grimm geht, weil ich das einfach so sehr mit meiner Kindheit und mit diesen schönen Fassungen
in
Verbindung führe. Und deswegen, ja, war es in den USA so, dass viele dieser Bücher nur noch in der Mittelstufe zugelassen waren. Und ich muss sagen, als bekennender Fan dieser Märchen, auch, muss ich wirklich sagen, zu Recht. Also ich verstehe es total unter diesen Gründen. Also wie gesagt, Rotkäppchen ist ausgeklammert, ne?
Ja, ja.
Aber es ist einfach eine Kritik, die ich jetzt dadurch auf jeden Fall nachvollziehen kann. Und es gab halt auch Literaturwissenschaftler, wie zum Beispiel Jack Zipes, der auch so ein bisschen... ja, das so aufgedröselt hat, wie diese Geschichten im Laufe der Zeit auch politisch instrumentalisiert wurden. Also zum Beispiel jetzt im 19. Jahrhundert wieder zurück zu dieser nationalen Erziehungsliteratur, Dritten Reich, deutsches Kulturgut. Ne? Also das sind alles so Sachen, die wurden dann doch vielleicht dafür instrumentalisiert.
Mhm.
Und nach dem Krieg, als das Ganze dann ja zu Ende war, war es irgendwie mehr so eine Art toxisches Erbe.
Ah.
Und ich bin da total zwiegespalten, weil ich finde es einerseits sehr berechtigt, dass man diese gewaltvollen und natürlich auch diese Frauenbilder, die da mitgegeben werden.
Ja, na klar.
Dass man das den Kindern nicht so, ne, dass man denen das nicht anlernt.
Ja.
Aber andererseits finde ich das ganz tragisch irgendwie, dass am Ende, und ich glaube nicht, dass die Gebrüder Grimm das als Ziel hatten, dass man das in diesen Nationalsozialismus-Kontext setzt und dass man das als toxisches Erbe irgendwie ansieht.
Nee, das finde ich auch nicht.
Und ja, deswegen ist es eigentlich auch schön, die Entwicklung zu heute, denn heute liest man Grimms Märchen meist wieder als das, was sie auch ursprünglich waren, nämlich schon irgendwie wild und rohe Geschichten, aber eben auch Zauber und Moral, weil ganz viel darum ging ja auch wirklich eine gewisse Moralvorstellung mitzugeben. Und das auch schon früh anzufangen, nämlich auch schon bei Kindern. Und deswegen, ja, es ist halt, man sieht wirklich so, dass Literatur einerseits echt so ein Spiegel ist für politische und gesellschaftliche Ängste, weil ich glaube, da ging auch viel mit. Aber eben auch, dass man Kindern schon so gewisse Sachen mitgibt, dass man vielleicht auch nicht jedem trauen sollte, so wie es bei Schneewittchen zum Beispiel der
Fall
ist. Total. Ne?
Das ist auch schon was, also ich finde, das ist auch immer aus welcher Perspektive man guckt, weil ich finde, dass unser kleines Kinder-Ich diese Märchen geliebt hat und wir ja auch die entschärfte Variante bekommen haben.
Absolut.
Das ist, glaube ich, nicht verwerflich. Also ich glaube, da kann man schon sagen, hey, es ist meine Kindheit, aber du hast schon recht, den Erwachsenenblick drauf und bestimmte Sachen mit einbezogen, muss man vielleicht auch mal zugestehen und sagen, ja, okay, vielleicht manche Sachen sind vielleicht doch ein bisschen nicht für Kinder geeignet. Nee. Sollten sie da noch nicht lesen, da sind wir wieder beim FSK.
Ja, absolut. Und das, aber ich finde, das kann man auch gut so als Erklärung nutzen, weil wenn man jetzt an so Generationen vor uns denkt, die vielleicht so in den, weiß ich nicht, ja, Nachkriegszeit halt, ne, so 50er, 60er Jahre da so groß wurden, die haben auch, finde ich, einen ganz anderen Zugang zu Emotionen. Und ich will jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass es da schon noch ein härterer Ton einfach gab. Und das sieht man zum einen in den Märchen, weil wenn das ist, was du deinen Kindern mitgibst letztlich, ja, ne, und das verkaufst du dann als gute Nachtgeschichte, das lässt natürlich tief, tief blicken. Und von daher finde ich das ganz spannend zu sehen, dass sogar so Märchen, wo man sich jetzt ja eigentlich nichts bei denken würde, ganz viel Auswirkungen haben und natürlich im falschen Kontext auch gefährlich sein können.
Ja.
Und von daher ist es auch da wieder ganz wichtig, was man eigentlich konsumiert und damit heutzutage sowieso, was Social Media angeht und so, dass man da ein bisschen drauf achtet, aber auch welche Bücher man liest.
Ja,
und
definitiv.
Ich glaube, du hast da ja sicherlich auch nochmal ein gutes Beispiel für uns.
Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein sehr konträres Beispiel, glaube ich, weil mein Buch, was ich dir mitgebracht habe, hat nicht wirklich was mit ausgedachten Märchengeschichten zu tun. Und deswegen fange ich erstmal mit einer Zeile tatsächlich an, lese die vor und dann starten wir sozusagen rein, welches Buch ich mitgebracht habe im Sinne von verbotenen Büchern.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob ich es kenne.
Eine Gesellschaft, in der Frauen nicht mehr lesen dürfen, in der sie kein Eigentum besitzen, keine Entscheidung treffen, ja nicht einmal ihren eigenen Körper kontrollieren dürfen. Willkommen in Gilead, dem totalitären Staat aus Margaret Atwoods Report Der Markt oder zu Englisch Handmaid's Tale, weil wahrscheinlich einigen von euch das zumindest als Serie bekannt sein könnte. So wie Leonie mich anguckt, nicht.
Nee, also ich hab wirklich meine grauen Zellen gerade angestrengt und überlegt, weil ich ja auch ein bisschen Serienjunkie bin. Aber das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Okay, ich kann jetzt schon mal versprechen, und das nicht nur Leonie, dass wenn wir darüber jetzt sprechen, ich vermute, eure Watchlist ein bisschen ergänzt wird, weil diese Serie kann ich auf jeden Fall auch jedem sehr ans Herz legen.
Okay.
Ich habe das Buch selber auch gelesen. Ich muss dazu sagen, das Buch habe ich nach der ersten Staffel gelesen und wie es häufig ist, war es ein bisschen so, wie man es manchmal hat, so, im Buch ist das ja ganz anders. Aber in dem Buch vielleicht einmal wirklich gesprochen ist, es ist anders, weil es eigentlich nur einen Tag beschreibt. Also das Buch beschreibt den Tag und den Tagesablauf von einer Frau, die halt in diesem Staat lebt. Und ja, damit steigen wir eigentlich quasi so ein bisschen einmal in die Geschichte hinter dem Buch ein. Also 1985 ist es erschienen. Margaret Atwood hat es geschrieben und zwar mitten im Kalten Krieg. Das ist relativ wichtig, damit man nämlich einmal versteht, wie diese ganzen Zusammenhänge auch im Buch halt entstanden sind. Die Welt stand im Schatten von atomarer Bedrohung. Tschernobyl erschütterte das Vertrauen in die Technik.
Ja.
Und in den USA erstarkten christlich-fundamentalistische Bewegungen. Und diese ganzen Sachen finden sich auch in ihrem Buch wieder. Deswegen das, was ich eingangs gesagt habe, es ist kein Märchen.
Aber, also um nochmal das zu verstehen, das schafft sie alles in einem Tag abzubilden?
Ja, quasi. Also ich muss sagen, im Buch, wie gesagt, ich habe es ja gelesen, es ist ein bisschen schwierig, ja, da so komplett reinzukommen, weil zwischendurch, es wird natürlich immer erklärt. Also es wird erklärt, wir leben in dieser Welt und diese Welt ist dadurch entstanden.
Ach so, okay.
Aber das ist halt aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es ist eher, dass wir eine Frau begleiten mit ihren Gedanken und zwischendurch erinnert sie sich halt an etwas.
Das finde ich ganz spannend.
In der Serie ist es natürlich anders gemacht. Da steigt man ein bisschen besser durch, weil man relativ schnell so reingeworfen wird, okay, so sieht's aus, so baut sich das auf. Mhm. Aber deswegen sehr konträr die beiden Sachen, aber passen super gut zusammen und ergänzen sich auch. Und ja, Atwood hat dann diese ganzen Strömungen, die eben zu dieser Zeit, wo sie das Buch geschrieben hat, zusammengenommen und hat wirklich eine Dystopie erschaffen, nämlich ein religiöses Regime in den USA, was quasi die gesamte Kontrolle über den Staat übernimmt. Und dieser Staat, der sich dadurch auch neu gründet, nennt sich dann eben Gilead. Und Umweltzerstörung, nukleare Verseuchung haben die meisten Frauen unfruchtbar gemacht. Und die wenigen Fruchtbaren werden jetzt gezwungen, als Mägde Kinder für die Elite zu gebären.
Oh, nein.
Und das reduziert sie ja wie man jetzt schon hören kann, definitiv auf ihre Funktion als Körper und als Gefäß.
Ja.
Da kann ich an der Stelle auch schon mal eine Triggerwarnung geben. Also es ist schon echt nicht ohne. Verrückterweise sind das auch alles Sachen, die nicht in diesem Buch ebenfalls ausgedacht sind, weil ich tatsächlich dank meines Freundes die Bibel hören muss als Hörbuch.
Nein,
und ich weiß noch, dass ich einmal kurz vorm Einschlafen wirklich aufgewacht bin,
ja,
weil etwas Ähnliches in der Bibel steht. Nämlich dieses, wenn deine Frau keine Kinder bekommen kann,
ja,
nimm deine Magd, so nach dem Motto. Also ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber es ist
ja
schon etwas.
Aber so vom Kontext
vom
her.
Vom Kontext ist das
ja
halt so.
Sinngemäß.
Und
okay,
das greift sie eben in diesem Buch mit auf.
Wie krass.
Dass eben die wenig fruchtbaren Frauen auch einfach so, die leben halt wirklich als Magd. Also das kann man sich schon so vorstellen. Die haben keine Rechte. Die sehen auch alle gleich aus. Die haben so rote Umhänge.
Wow.
Die quasi komplett den Körper verschleiern, die haben so weiße Hauben mit so Scheuklappen, damit sie nicht links und rechts sehen können. Also sie werden so
Nonnen praktisch,
genau,
ne?
Und komplett eigentlich entmündigt von allem. Und sie sind eigentlich nur noch dafür da, damit die Elite sich weiterhin vermehren kann.
Wow,
und demnach ist das so einmal vom Zukunftsszenario, was sich unsere Eltern ja auch mal ausgemalt haben und man selber ja auch mal hat. Also Raumschiffe, fremde Welten spielen ja gar keine Rolle, sondern es ist eben eine Zukunft, die aus historischen Mustern einfach zusammengesetzt worden ist. Und Edward hat dazu einmal selber einen sehr prägnanten Satz gesagt, nämlich nichts in The Handmaid's Tale sei erfunden. Also wirklich nichts.
Das ist ganz schrecklich.
Weil alles eigentlich ein reales Vorbild in irgendwelchen Diktaturen, in Religion oder in Kriegen hat. Und genau das macht, ehrlich gesagt, den Roman so beklemmt.
Mhm.
Und auch die Serie, aber es geht hier ums Buch. Und das muss ich wirklich sagen, weil wenn man dieses Buch liest, denkt man so, also man findet da durchaus Muster, wo man sich manchmal fragt so, oh, so weit weg ist das ja aus meiner Realität gar nicht.
Nee, also ich habe gerade zum Beispiel auch so gesagt so, ja, wieso Nonnen?
Ja,
weil ich da direkt dran gedacht habe. Aber da ist ja dieser Unterschied, dass man das so willentlich macht, ne,
ja,
so dass man
ja
sich ja dafür entscheidet. Das ist ja so wirklich eine Art Lebensstil, dem man nachgeht. Und das ist ja eigentlich komplett der Kontrast. Also man ist ja gezwungen, um sich so zu vermummen. Und das hat ja nichts mit Freiwilligkeit zu tun.
Nichts.
Und wow. Also ich frage mich auch immer, was in so einer Gesellschaft passieren muss, damit man das durchkriegt. Weißt
ja
du? Damit
ja,
man
total
Frauen das Gefühl gibt von, du musst das jetzt tun, weil du hier keinen Platz hast.
Und da kann ich nur zu sagen, also das ist wirklich ein Buch, was mich zum Beispiel damals, als ich es gelesen habe, meine Mama hat es dann auch gelesen, also wir haben wirklich Abende darüber diskutiert. Also wirklich,
ja, das
weil wir,
glaub ich,
weil das einfach, wenn man selber auch eine Frau ist
ja
und diesen Kontext einfach bedenkt und dann überlegt, okay, wo stehen wir eigentlich heute teilweise?
Mhm.
Da komme ich gleich auch nochmal zu, wenn wir zum Beispiel auch in die USA gucken oder so. Es ist so traurig, aber 2025 ist dieses Buch immer noch so aktuell und es wird wahrscheinlich sogar noch aktueller. Und deswegen einmal seit seiner Veröffentlichung 85 ist das Buch nämlich auch schon mehrmals Ziel von Zensur geworden,
ja,
besonders eben in den USA und das gleich aus mehreren Gründen. Und ehrlich gesagt, ich finde die so lächerlich. Also ich habe es gelesen, so fadenscheinig oder wie man das sagt.
Mhm.
Also man hat ihr als Autorin vorgeworfen, sexuell übertönte Inhalt zu schreiben. Ich meine, natürlich schreibt sie darüber, dass auch eine Frau gegen ihren Willen mit einem Mann schlafen muss und Kinder
ja
gebären muss, obwohl sie das nicht will.
Aber da geht es ja nicht um den eigentlichen Geschlechtsverkehr,
nein,
sondern es ist ja eigentlich eher ein sexueller Übergriff. Das ist ja eigentlich eine
genau
Vergewaltigung.
Also ja, und es ist wichtig, dass auch solche Themen
wow
behandelt werden.
Krass.
Aber sie
ja
sagen, sexuell übertont. Dann, andere finden es vulgär. Habe ich auch gedacht, vulgär, okay.
Naja, es ist ja auch vulgär, es ist ja eine Vergewaltigung nach wie vor.
Also,
ne? Man merkt schon, dass das sowas macht mich so wütend, wenn man so Geschehnisse, wo man ganz klar eigentlich sagen würde, was das ist, so labelt, aber komplett falsch.
Ja,
weißt du,
das, genau das ist
oh
es. Ne, man nimmt irgendwie die Bedeutung dadurch auch weg.
Ja,
und sagt
es ist
so,
es richtige
ist ja nicht so
Desinformation.
Stimmt, man verharmlost das dann dadurch auch.
Total.
Ne? Und andere, das ist vielleicht etwas, was ich irgendwo verstehen kann, aber auch nicht unterschreibe, sahen eben eine Beleidigung des Christentums. Weil es natürlich auch um
ja, Bibel und so,
einen sehr fundamentalistischen Religionskult da geht quasi, der da halt den Staat so begründet. Mhm. Ja, okay, aber andererseits, nee. Also
war auch da,
das
ne
ist ja keine Ketzerei.
Nee, und ich finde, auch da muss man ganz ehrlich sein und ich hoffe, dass das Menschen, die sich als sehr religiös betrachten, dass wir trotzdem jetzt nicht nachsehen und das auch trotzdem verstehen. Auch das, was in der Bibel steht, muss man hinterfragen.
Total.
Und bloß, wenn man sagt, das ist mein Glaube, würde ich nie da einfach blind dem vertrauen, weil da ist ganz viel falsch drinne. Und es ist, ich bin total fein damit, wenn Leute sagen, ich lese das für mich und das ist für mich so ein Ruhepunkt. Ich hab da was bei, so, ne? Ich kann da was draus für mich nehmen. Aber ich hoffe, dass wir uns trotzdem alle einig sind, dass man sicherlich nicht alles so, weil ich habe die Bibel ehrlicherweise nie so richtig gelesen, immer wieder Passagen. Und ich meine, dass es auch eine Passage gibt, wo es so eine Art Steinigung gibt für eine Ehebrecherin oder so. Irgendwie was in der Richtung. Und da will ich doch hoffen, dass wir uns alle einig sind, dass die Gewalt, die auch in der Bibel stattfindet, nicht richtig ist.
Ja, wirklich.
Und das darf man auch so sagen. Und man ist dann nicht gleich ein Ketzer, sondern es ist einfach Tatsache. Und ich finde, dass man nichts damit so beschönigen darf, indem man sagt, das ist ja heilig.
Nein, nein.
Deswegen darf
und es ist nicht legitim, nur weil etwas irgendwo niedergeschrieben ist. Ne?
Nee.
Und genau wegen solchen Gründen, eben weil Menschen gesagt haben, es ist eine Beleidigung vom Christentum, ist es tatsächlich, dass dieses Buch in Schulbibliotheken verschwunden sind, teilweise wirklich reihenweise aus den Regalen. Manche Länder haben es auch noch direkt verboten, weil es religiöse Machtkritik zu deutlich zeigen würde, wo man aber sagen muss, es ist immer noch ein Buch, es ist ja eine Dystopie. Ich glaube, da sind wir ein bisschen so bei dem Thema, was ist Kunstfreiheit?
Ja,
ne? Ist das davon gedeckt oder nicht? Aber manche Länder haben eben gesagt, nö, das zeigt uns das zu deutlich.
Aber ist doch gut. Also Entschuldigung,
ja.
Aber da... Also das Buch zeigt ja auf jeden Fall etwas auf, was eigentlich nicht so sein sollte. Ne?
Ja.
Und dass man dann sagt, oh, das zeigt jetzt hier aber so einen Machtkampf zu deutlich. Was wollen wir lieber unter einen Schöffel hier wieder stellen oder so? Oder unter einen Deckmantel ist, glaube ich, eher das richtige Wort. Das macht mich halt auch schon wieder so ein bisschen, das macht was in mir. Weil ich so denke, man muss das doch aufzeigen, wenn etwas nicht richtig ist.
Und ich glaube, gerade diese Macht besitzen ja auch Bücher. Also Worte besitzen ist. Also das ist
absolut.
Auch dieses Ironische bei diesem Buch halt explizit, weil es eben vor Zensur und religiöser Kontrolle warnt. Und es sind einfach genau die Gründe, warum es teilweise einfach verbannt wird.
Ja.
Und da fand ich nämlich wirklich, das kann ich euch auch sehr ans Herz legen, da einfach mal bei YouTube einzugeben, die auch Leonie war. Es gibt einen super tollen Trailer, nennen wir es mal, weil 2022 wurde eine besondere Ausgabe von der Report der Markt vorgestellt, nämlich ein Buch, das man nicht verbrennen kann. Und das ist ein super eindrucksvoller Trailer geworden, also wirklich so mit Musik unterlegt und du liest dann Sachen über dieses Buch, da kriegst du wirklich, ich krieg da Gänsehaut bei, wenn ich
das
erzähle.
Ich krieg auch gerade Gänsehaut,
ehrlich.
Ja,
und
ohne es gesehen zu haben.
Die Autorin richtet dann einen Flammenwerfer auf dieses Buch und versucht es anzuzünden, aber es brennt nicht. Weil dieses Buch Seiten aus Aluminium hat, die Tinte feuerfest ist und dementsprechend kann ein Versuch, es anzuzünden, nicht zum Erfolg führen. Und die Botschaft ist demnach eigentlich super, super deutlich, nämlich Literatur lässt sich nicht einfach auslöschen. Also wir können es nicht einfach verbrennen oder irgendwas und sagen, es gibt das nicht.
Ja.
Ne? Und diese Ausgabe wurde dann später auch noch versteigert für $130,000.
Abnormal. Das ist dann schon viel.
Ja. Aber der Erlös, und das fand ich ist auch wichtig, ist an Organisationen gegangen, die sich für freie Meinungsäußerung einsetzen, weil darum geht es ja eben und deswegen gibt es eben auch dieses Video und es ist ja einfach ein wichtiges Symbol, auch zu zeigen, also auch Kunst, Bücher,
Hat Berechtigung
dazu, sondern ist auch wichtig, gehört zu werden.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, kein Euro zu viel. Also
null.
Absolut berechtigt. Schön, dass das Geld auch noch an so eine gute Sache geht.
Und egal, wo wir uns noch hinentwickeln, dieses Buch wird also überdauern. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Den Gedanken, den liebe ich.
Ne, finde ich ganz, ganz toll. Deswegen schaut euch das Video an. Ich verlinke euch das einmal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das nämlich auch angucken. Und dann vielleicht so fast zum Abschluss noch einmal, warum ich dieses Buch auch ausgewählt habe, diesen Roman, weil er eben relevanter ist denn je. Mhm. Denn natürlich geht es um Religion und es geht um Macht, aber es geht vor allen Dingen darum, dass Frauen unterdrückt werden.
Ja.
Und deswegen ist dieses Buch so, so super wichtig, weil zum Beispiel als die Serie 2017 rausgekommen ist zum Buch, war die politische Lage in den USA sehr, sehr angespannt.
Ja.
Ne? Also das war fast zeitgleich, glaube ich, nach der Wahl von Donald Trump. Und im Zug von neuen Debatten, wo es eben auch um Abtreibungsrechte ging.
Ja, Artikel, was ist es? 118 ist es, ne?
Genau.
Ja.
Und da haben sich viele Beobachterin von außen, und ich weiß, dass ich das auch gedacht habe, ihm an Gilead erinnert, wenn man so dachte, du kannst Frauen doch nicht das Recht absprechen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und deswegen hat diese Serie auch diesen Nerv der Zeit so getroffen. Total. Und ist deswegen auch so, so wichtig und hat dieses ganze Werk, was ehrlicherweise sehr, also es kannten wenige.
Ich kannte es auch nicht.
Also, dann auf einmal kam die Serie und es hat es weltweit bekannt gemacht. Also es ist so ein bekanntes Buch mittlerweile.
Schön.
Und auch die Darstellung von den Frauen, also diese ikonischen roten Mäntel und die weißen Haube, die sind mittlerweile so ein bisschen erobert worden von Menschen, die Proteste gegen solche Dinge ins Leben rufen und nehmen das eben als Symbol. Also das passiert in Polen, in Argentinien, den USA, aber auch in Deutschland sind schon Frauen in dieser Kleidung auf die Straßen gegangen, um gegen Gesetze und ihre Rechte
Ich finde das ganz
sich
ganz
laut stark zu machen und zu zeigen, ey, wir sind hier.
Ja.
Und also ich finde, das zeigt immer auch, was Literatur auslösen kann. Also dass total quasi so eine ganze Bewegung daraus geworden ist.
Ja.
Und genau. Also das muss man sagen, dass tatsächlich mit diesem Wandel und diesem Blick darauf, dass es eben so relevant ist und dass Menschen das lesen, haben diese Verbotsversuche in den USA auch wieder stärker zugenommen, ne? Also.
Ja, Zensur ist dann irgendwie so das Gegenmittel, ne?
Ja, und ich finde das so krass, weil ein Buch, was über 40 Jahre alt ist, hat halt immer noch so eine Relevanz, dass die Angst davor haben. Also darum geht's ja wirklich. Ja. Die haben Angst davor, weil sie denken, es kann uns gefährlich werden.
Total.
Ja. Und das fand ich einfach wichtig, heute auch mal mitzubringen, dass man sieht, dass Literatur eben nicht nur zwischen zwei Buchseiten irgendwo klemmt und wir es lesen, sondern dass es auch so viel realen Bezug hat.
Ja, absolut. Und also das nochmal kurz eingeschoben, das ist ja nicht nur in Amerika so. Also ich habe ja gerade diesen Artikel 118 erwähnt, wie er halt bei uns auch im Grundgesetz steht, also in unserem deutschen Grundgesetz. Ja. Und deswegen, es ist jetzt nicht nur was, wo wir wieder sagen können, ja, Amerika.
Ist Amerika,
halt.
Genau.
Nein, nee, wir kämpfen das
uns hier auch.
Ja, und ne? Ah, ich finde, das ist eine, es ist eine super Geschichte. Also vielen Dank, dass du uns die heute mitgebracht hast. Ich würde dazu so ganz spontan gerne einen Buchtipp abgeben. Und der richtet sich jetzt irgendwie eher an Frauen, also an alle so männlich gelesen oder alle männlichen Zuhörer da draußen. Wenn ihr es in die Hand nehmt, dann auch toll. Also da verschwendet man auf jeden Fall keine Zeit mit. Aber vor allen Dingen ist es halt ein Buch, was sich an Frauen richtet und was ich wunderschön fand. Und zwar heißt das Buch 30 Women von Lina Malon. Und da geht es tatsächlich darum, dass die Autorin praktisch eine Liste gemacht hat von 30 Frauen, die ihr im Leben begegnet sind. Und jede Frau hat einen anderen Titel und hat auch einen anderen Eindruck bei ihr hinterlassen. Und das fand ich so schön, weil ich finde, gerade so bei Frauen ist es leider oft so, dass man sich viel zu oft mit Neid und mit Missgunst anschaut und begegnet. Und das Buch hat mich so tief berührt, weil natürlich hatte sie auch negative Erfahrungen und negative Begegnungen mit Frauen. Aber das hat ihr immer irgendwie eine Lehre daraus geschenkt. Und das ist so ein powervolles Buch, weil auf den letzten Seiten gibt sie dir Platz für deine 30 Frauen. Und ich finde, das ist so eine schöne Botschaft zu sagen, welche Frau kam in dein Leben und hat was für dich verändert. Und sich das mal so zu Gemüte zu führen, macht es ja auch so stark. Und ich hoffe einfach, dass wir in der Zukunft viel mehr vielleicht auch zusammenhalten und dass wir da, dass es viel selbstverständlicher wird, dass man sich mit einem Lächeln begegnet und das auch ernst gemeint ist und nicht irgendwie spöttisch oder so, weil wir ja mit ganz vielen Dingen konfrontiert werden, also Schönheitsbilder und. Und ich finde die Idee einfach schön, dass man dem, wenn man möchte, natürlich nachgeben kann, aber dass man Frauen, die es nicht tun, genauso behandelt wie Frauen, die jetzt irgendwie den vollen Glam da drauflegen, weißt du? Also, dass man sich einfach so nimmt, wie man ist und dass man sich vielleicht als Frau nochmal ein bisschen extra untereinander stützt, weil ich finde, das darf auch mal sein.
Finde ich auch. Ich glaube, fast einen schöneren Abschluss hätte Leonie nicht finden können. Also Girl Support Girl, sagt man ja so schön. Und das ist auch wirklich nicht nur ein dummer Spruch. Es ist auch so.
Ja.
Nehmt die Bücher zur Hand, die wir euch vorgeschlagen haben. Lohnt sich auf jeden Fall alle. Auch der Buchtipp jetzt von Leonie nochmal zum Schluss. Und ja, damit verabschieden wir uns erstmal ein bisschen mit einem gemischten Gefühl, glaube ich.
Ja, total.
Weil also inhaltlich ist das schon echt, dass man auch über seine Kindheit auf einmal anders nachdenkt, was man da eigentlich gelesen hat.
Entschuldigung.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid.
Ja.
Dann melden Leonie und ich, Bianca, uns zurück mit einer neuen Folge Weird History.
Ja, bleibt anders, bleibt weird und wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.